Even about the island, I didn't know that it's the island that I should save for long time. I didn't know.
Sogar über die Insel wusste ich nicht, dass ich dort eine ganze Weile bleiben würde. Ich wusste es nicht, denn die Schlepper haben immer so gesagt, du kommst dahin, holst deine Papiere ab und dann kannst du einfach weitergehen. Und ich habe mir gedacht, okay, viele Menschen fahren auf die Inseln, dann werde ich ihnen folgen und auch gehen. Aber als ich auf Lesbos ankam, war es total anders.
Hi und herzlich willkommen zu Aus dem Iran in die Schweiz in knappen 3 Stunden. In den nächsten 3 Folgen werden wir diese ganze riesige Migrationsthematik aufblättern und versuchen, uns in die Situation hineinzuversetzen, schutzsuchend zu sein. Masuma hat selbst diesen Weg hinter sich und erzählt uns von ihren positiven, aber leider auch von vielen negativen Erfahrungen. Raquel hat eine NGO gegründet, die sich um das psychische Wohlergehen von alleinreisenden Frauen auf der Flucht kümmert. Sie nimmt uns mit, hinter die Kulissen von Lesbos und der Migrationssituation im Allgemeinen zu blicken. Wir klären die politischen Hintergründe und sprechen über Probleme und ihre Lösungsansätze. Wir klären politische Hintergründe und sprechen über Probleme und ihre Lösungsansätze. Einen besonderen Blick werden wir nach Moria, dem größten Flüchtlingslager Europas, werfen. Wie ist es, dort jeden Morgen aufzuwachen, sich Essen zu besorgen und die Zähne zu putzen? Wie sieht es aus mit den Sonderschutzzonen und wie kann man sich den Alltag als Arzt in Moria vorstellen? In dieser ersten knappen Stunde beginnen wir mit der Situation für Schutzsuchende im Iran und in der Türkei und wir schauen uns grundlegende politische Abkommen und Begrifflichkeiten an. Wie ist es, mit einem Schlepper zu verhandeln und dann 4 Stunden in einem Schlauchboot auf dem Meer zu sein? Das erfahrt ihr jetzt. Ich bin Lena. Hi. Falls ihr nicht gerade auf der ganz linken Spur der Autobahn fahrt oder mit dem Fahrrad in der Stadt umherkurft, dann macht euch kurz mal die Augen zu, denn ich habe etwas vorbereitet, damit ihr euch ein bisschen besser in die Situation von jemandem hineinversetzen könnt, der sich in einem Krisengebiet dazu entschieden hat, zu flüchten. Also, stellt euch mal vor. Bombenhagel, einstürzende Brücken, überall Soldaten, grau. Krankenhäuser sind kaputt, dabei musst du dringend mit deinem Kind in die Notaufnahme, denn es hat einen Bombensplitter im Oberschenkel. Es gibt keine Medikamente mehr. Jeden Tag sterben Menschen, die du vielleicht zum Teil sogar kanntest. Du hast seit Tagen kein frisches Wasser mehr. Ihr habt alle Hunger. Du hast deine Arbeit verloren und aufgrund der immer steigenden Preise könnt ihr euch nicht genug Nahrungsmittel leisten. Du kannst deine Meinung nicht frei äußern, ohne Angst zu haben, dass du verhaftet wirst. Es gibt keine Presse mehr, die unabhängig vom Regime verlegen kann. Vergewaltigung, Massenhinrichtung, Verschleppung von Kindern. Plötzlich ist dein kleiner Bruder weg. Die Kinder werden rekrutiert, in vielen Regionen ein bekanntes Mittel der Kriegsführung. Willkür, Hauptsache nicht ich. Und dann diese dauernde Angst. Ja, so kann es jemandem gehen, der aus einem Kriegsgebiet flüchten möchte. Fast jede Minute des Jahres 2020 musste irgendwo auf der Welt ein Mensch fliehen. Aktuell sind es etwa 80 Millionen Menschen weltweit, die durch Verfolgung, Konflikte, Gewalt und Menschenrechtsverletzungen gezwungen wurden, ihre Heimat zu verlassen. Die meisten von ihnen kamen Ende 2019 aus Syrien, gefolgt von Venezuela, Afghanistan, dem Südsudan und Myanmar. Die Hälfte von diesen 80 Millionen sind Frauen. Etwa 22 Millionen kommen aus Ländern, in denen die Menschen mit einem niedrigen Einkommen auskommen müssen. Es gibt nur ein schwaches Gesundheitswesen dort, die Wasserversorgungssysteme sind oftmals stark beschädigt und es gibt nicht genug sanitäre Anlagen. Ein Drittel aller Flüchtlinge musste nicht nur ihr Zuhause, sondern auch das Land verlassen. Die neue Heimat für viele, ein Flüchtlingslager. Eine von diesen 80 Millionen ist Massima. Ja, sie hat sich dankenswerterweise dazu bereit erklärt, hier ein bisschen etwas von ihren Erfahrungen zu berichten und uns mitzunehmen auf ihren Weg, den sie hinter sich hat. Sie ist aus ihrer Heimat, dem Iran, geflohen, ist zunächst in die Türkei, dort aber nur 10 Tage geblieben und dann in einer gefährlichen Nacht- und Nebelaktion mit dem Schlauchboot über die Ägäis hat sie auf Lesbos übergesetzt. Dort war sie 1,5 Jahre in dem riesigen Flüchtlingslager Moria. Seit etwa 2 Jahren ist Massama nun in der Schweiz. Ob sie für immer hier bleiben darf, das weiß sie leider noch nicht. Ich freue mich auf jeden Fall sehr, ist sie da und erzählt uns ein bisschen, ja, von dem, was ihr so auf dem Weg passiert ist. So etwas wie eine Flucht im Voraus ganz, ganz genau zu planen, so wie wir das machen, wenn wir in den Urlaub fahren, das ist eigentlich fast unmöglich. Bei vielen fällt die Entscheidung ganz schnell, dass sie flüchten müssen. So auch bei Massima.
It happened fast. And the first I didn't take anything.
Zuerst wollte ich gar nichts mitnehmen. Dann habe ich aber ein paar kleine Sachen zusammengepackt. Mein Handy natürlich, ein paar Kleider und etwas Geld.
Nach weg wollen, an einen Ort, an dem man sich sicher fühlen kann. Das waren die Gedanken, die Massima kurz vor ihrer Flucht am meisten durch den Kopf gingen, erzählt sie. Auf der Flucht dann scheint ihr Handy eine besondere Bedeutung zu haben. Und ja, da musste ich natürlich nochmal nachhaken.
To be honest, it was one of the most important things.
Um ehrlich zu sein, es war mir das Wichtigste überhaupt. Auch für die anderen Menschen, die ich auf der Flucht getroffen habe, war das Handy sehr wichtig. Denn so konnten wir Kontakt halten mit unserer Familie und Freunden in Heimatland oder einmal nachfragen, wenn wir ein Problem hatten. Auf der Flucht kann schnell mal etwas Unerwartetes passieren oder du musst etwas nachschauen. Dann kannst du das mit dem Handy machen. Manchmal hast du auch einfach sehr viel Stress und dann kannst du Zeit mit dem Handy verbringen. Ich habe viele Menschen gesehen, die auf dem Handy gespielt, gelesen oder etwas gehört haben. Ja, das Handy ist sehr wichtig.
I saw that the phone was really important.
Dem ganzen Trubel und dem ganzen Stress einmal entkommen und sich in etwas wie ein Spiel flüchten zu können. Ja, diese Möglichkeit scheint für viele das Handy geboten zu haben. Die Wunden, die so eine Fluchtentscheidung mit sich getragen haben, die sitzen oft tief und schmerzen immer noch. Ja, so auch bei Massima. Sie möchte lieber nicht erzählen, warum sie genau geflohen ist. Auch ihren richtigen Namen möchte sie lieber geheim behalten. Deswegen werde ich sie jetzt im Verlauf des Podcasts immer Massima nennen. Was sie uns aber sagen kann, ist, dass sie in ihrem Heimatland, dem Iran, für sich als Frau keine passende Zukunft gesehen hat. Und deswegen ist sie geflohen. Damit ihr euch das besser vorstellen könnt, was es bedeutet, als Frau im Iran zu leben, erkläre ich euch kurz ein bisschen, wie es im Iran so abläuft. Der Iran ist eine Theokratie, also eine Diktatur mit religiösen Elementen. In diesem Fall eine islamistische Diktatur. Das Land ist bekannt für sein großes Ölvorkommen. Und der Konflikt zwischen dem Iran und dem anderen Ölriesen Saudi-Arabien, der prägt die Region dort gewaltig. Vielleicht habt ihr vom Iran schon häufiger im Zusammenhang mit den USA gehört. Es wird schon länger der Verdacht gehegt, dass der Iran unzulänglich Atombomben baut. Deswegen wurde er mit wirtschaftlichen Sanktionen belegt, was natürlich dem Iran nicht gut tat. Nach langen Verhandlungen wurde dann 2015 ein Abkommen unterzeichnet, in dem steht, dass wenn der Iran sein Atomprogramm 15 Jahre lang auf Eis legt, dann sollen die Sanktionen gelockert werden. Donald Trump ist aus diesem Abkommen ausgestiegen und hat dem Iran noch härtere und noch stärkere Sanktionen auferlegt als davor schon. Dem Land geht es also wirtschaftlich gesehen nicht gut und auch wenn man sich die Lage der Gleichberechtigung zwischen den Geschlechtern anschaut, sieht man leider viele Probleme. Frauen sind in vielen Rechtsbereichen stark benachteiligt. So dürfen sie beispielsweise gewisse Berufe nicht ausüben, wie zum Beispiel den einer Richterin. Außerdem haben Ehemänner das Recht auf die sexuelle Verfügbarkeit ihrer Ehefrau und dürfen dieses Recht auch mit Gewalt durchsetzen. Vergewaltigungen in der Ehe sind damit kein juristischer Tatbestand. Aber nicht nur, wenn man sich die Situation der Frauen anschaut, ist es problematisch, sondern generell mit Menschenrechten gibt es immer wieder Probleme. So sagt zum Beispiel die Internationale Gesellschaft für Menschenrechte über den Iran:
Vertreter der Islamischen Republik nennen die Menschenrechte stets im Zusammenhang mit islamischen Prinzipien, welche nach Auffassung der iranischen Regierung über den Menschenrechten stehen. Der Iran versichert, dass diese islamische Interpretation der Menschenrechte dennoch nicht im Konflikt mit ihren internationalen menschenrechtlichen Verpflichtungen stünde. Berichte der Vereinten Nationen zur Menschenrechtslage im Iran belegen allerdings schon lange das Gegenteil. Menschenrechtsverletzungen nehmen nicht ab. Heimlich aufgenommene Bilder, Die Steinigungen von gerichtlich verurteilten Ehebrecherinnen zeigen, gingen um die Welt. Die Hinrichtung von Homosexuellen und Prostituierten, Gewalt in Gefängnissen, Gewalt gegen Frauen, Haftstrafen für Oppositionelle sowie tägliche Attacken von sogenannten Apostaten geben keine Hoffnung auf Reformen.
Wenn man tagtäglich solchen Verletzungen der fundamentalen Rechte eines jeden Menschen ausgesetzt ist, dann kann man sich das, glaube ich, gut vorstellen, dass man sich nach einem Ort sehnt, an dem man sich sicher fühlen kann, an dem man sein weiteres Leben verbringen möchte. Ja, genau so geht es vielen Menschen, die ihr Land verlassen. So auch zum Beispiel den Iran. Man spricht dabei oft von Menschenrechtsverletzungen als Fluchtgrund. Ich habe in der letzten Zeit gemerkt, wie wichtig es doch ist, so ein paar Begriffe und Verträge genauer zu kennen und zu wissen, was da genau beschlossen wurde. Damit man dann auch im Folgenden besser nachvollziehen kann, über was manchmal so geredet wird. Wenn zum Beispiel die Rede von Menschenrechtsverletzungen oder dem EU-Türkei-Deal ist. Ja, und genau das wollen wir jetzt auch machen. Also wir wollen so ein paar Verträge klären, Begrifflichkeiten uns genauer anschauen, damit es uns dann im Weiteren auch beim Verständnis helfen wird von dieser ganzen Thematik und der Gesamtsituation. Genau, was Menschenrechtsverletzungen überhaupt sind und wann und wie sie festgelegt wurden, das schauen wir uns jetzt im nächsten Abschnitt an. ...1948 hat die UN-Vollversammlung die Menschenrechtscharta beschlossen. In der steht, alle Menschen sind frei und gleich an Würde und Rechten geboren. Jeder hat das Recht auf Leben, Freiheit und Sicherheit der Person. Ohne Unterschied etwa nach Rasse, Hautfarbe, Geschlecht, Sprache, Religion, politischer oder sonstiger Anschauung, nationaler oder sozialer Herkunft, Vermögen, Geburt oder sonstigem Stand. Es gibt noch viele weitere Rechte und Verbote, die in der Menschenrechtscharta festgehalten wurden. Zum Beispiel auch das Verbot von Diskriminierung, das Recht auf Bildung und das Recht auf Asyl. Das wird nochmal in anderen Verträgen auch eine ganz große Rolle spielen. Werden Menschen jetzt zum Beispiel wegen ihrer Religion oder ihrer ethnischen Zugehörigkeit oder auch der sexuellen Neigung verfolgt, bedroht oder diskriminiert, dann sind das Menschenrechtsverletzungen. Zum Beispiel in 10 Ländern der Welt drohen Homosexuellen und Transsexuellen die Todesstrafe. In vielen weiteren Ländern werden diese Menschen mit langen Haftstrafen bestraft. Aber auch wenn ein Gesundheitssystem oder ein Bildungssystem oder auch schon die Möglichkeit, sich ausreichend zu ernähren, fehlen, dann sind das auch alles Menschenrechtsverletzungen. Werden Menschen aufgrund von Eigenschaften, die ihre ganz persönlichen Rechte sind, verfolgt, diskriminiert oder sogar gefoltert, dann wählen viele die Flucht und suchen sich einen Ort, an dem sie sich sicher fühlen können. Menschen, deren Menschenrechte verletzt werden und die aus diesem Grund das Land verlassen, in dem sie leben, sind Flüchtlinge. Das ist die offizielle Definition eines Flüchtlings, die in der Genfer Flüchtlingskonvention festgehalten wurde. Das ist ein Abkommen der Vereinten Nationen aus dem Jahr 1951, das die Rechtsstellung der Flüchtlinge festlegte und bis heute eine wichtige Grundlage für das internationale Recht zum Schutz der Flüchtlinge darstellt. Ziel des Abkommens ist es, Flüchtlingen internationalen Schutz zu garantieren. Dafür verantwortlich sollte das neu gegründete Flüchtlingshochkommissariat, das UNHCR, sein. Auch das wird noch ein paar Mal wichtig werden in diesem Podcast. Bei dem Abkommen gibt es 2 ganz wichtige Aspekte, die einen nachhaltigen Einfluss auf den Umgang mit Flüchtlingen haben. Zum einen steht geschrieben, dass jede schutzsuchende Person diese Definition, was ein Flüchtling ist, bei sich selber beweisen muss. Diese Person muss also nachweisen, dass bei ihr Menschenrechte verletzt wurden, dass sie aus diesem Grund das Land verlassen hat. Das kann natürlich extreme psychische Folgen haben, wenn man sich noch einmal an alles erinnern muss. Der andere wichtige Punkt ist das sogenannte Non-Refoulement-Prinzip, nachdem kein Land einen Flüchtling in ein Land abschieben darf, in dem sein Leben oder seine Freiheit wegen Rasse, Religion, Staatsangehörigkeit, seiner Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen Gruppe oder wegen seiner politischen Überzeugung bedroht sein würde. Die Türkei ist bis dato kein Vollmitglied der Konvention, denn sie hat sich geografische Einschränkungen, die Herkunft der Schutzsuchenden betreffend, vorbehalten. So hat sie zum Beispiel schon Syrer und Iraker in ihre Herkunftsländer zurückgeschickt, obwohl genau diese als nicht sicher eingestuft waren. Die Bundeszentrale für politische Bildung sagt, dass die Vereinbarung zwischen der Türkei und der EU damit als ein Verstoß gegen internationales Recht angesehen werden könne, da sie die Rückführung von Flüchtlingen in ein Land erlaube, das ihnen keinen ausreichenden Schutz biete. Und genau dieses Abkommen zwischen der EU und der Türkei, das schauen wir uns jetzt an. Der EU-Türkei-Deal wurde im März 2016 beschlossen. Er soll verhindern, dass Flüchtlinge nach Europa kommen. Besonders soll er die überfüllten Flüchtlingslager auf den griechischen Ägäisinseln entlasten. Damit markierte er einen Wendepunkt in der sogenannten Flüchtlingskrise 2015. Wie das Abkommen genau aussieht, das erkläre ich euch jetzt kurz. Es sieht vor, dass die Türkei ihre Grenzen stärker überwacht und Schutzsuchende, die in Griechenland kein Asyl bekommen, zurücknimmt. Genauer gesagt, Flüchtlinge, die auf griechischen Inseln landen und aber in der EU kein Asyl bekommen, nimmt die Türkei wieder zurück. Das gilt aber nur für Menschen, die noch auf den Inseln sind. Sobald sie auf dem Festland sind, gilt das nicht mehr. Das hat dazu geführt, dass sich in Griechenland wie ein zweistufiges Asylsystem entwickelt hat. Zuerst wird auf den Inseln geprüft, ob die Menschen überhaupt einen Asylantrag stellen dürfen. Und dann erst werden sie aufs Festland überwiesen, wo dann ein richtiges Asylverfahren beginnt. Bis das beschlossen ist, sind die Menschen auf den Inseln gefangen. Und so kommt es zu diesen katastrophalen Zuständen in den griechischen Lagern. Wie das griechische Asylsystem aber genau aussieht, das schauen wir uns in der dritten Folge an. Wird sich dafür entschieden, einen Syrer zurück in die Türkei zu schicken? Dann muss die EU aber auch einen Syrer aus der Türkei aufnehmen. Das nennt sich den sogenannten 1-zu-1-Mechanismus. Ja, und dafür, dass die Türkei so viele Menschen aufnimmt, die sonst in der EU gelandet wären, bekommt die Türkei 6 Milliarden Euro für konkrete Flüchtlingsprojekte. Also zum Beispiel Schulen, Sozialhilfe oder auch für den Ausbau der Infrastruktur. Das Abkommen, das ist sehr umstritten. Befürworter sagen, ja, es sind ja weniger Menschen aus der Türkei auf die griechischen Inseln gekommen. Von etwa 1 Million pro Jahr auf rund 30.000 im folgenden Jahr. Außerdem habe die EU wieder Kontrolle zurückbekommen und das sei ein großer Vorteil. Viele Menschen haben sich aber auch über das Abkommen geärgert und haben sich darüber empört, dass überhaupt mit Erdogan ein Pakt eingegangen wird. So sagt zum Beispiel Aytileas Tsemus von Ärzte ohne Grenzen, hätten sich die Routen seit dem Flüchtlingsdeal verlagert und viele wählten wieder die gefährlichere Route über Libyen. Er mache sich Sorgen, sagt er, denn aus seiner Sicht hielten strengere Kontrollen Flüchtlinge niemals auf, sondern zwängen sie nur, noch gefährlichere Routen zu wählen. Außerdem bemängeln viele Gegner des Abkommens, dass bis entschieden wurde, ob ein Mensch Asyl beantragen darf oder nicht, vergehen oft mehrere Monate. Und so käme es nur zu sehr wenigen Rückführungen in die Türkei. Und das läge zum einen an den griechischen Behörden, die sehr überfordert sind mit der Situation, und zum anderen aber auch an den ursprünglichen Herkunftsländern der Schutzsuchenden, die diese nicht wieder zurücknehmen möchten. Ein weiteres Argument ist, wie auch schon die Bundeszentrale für politische Bildung erklärt hat, dass viele die Türkei nicht als sicher einstufen und damit sei eine Rückführung in dieses Land nicht rechtens. So, das war jetzt erstmal ein größerer Theorie-Input, aber ich fasse das nochmal kurz alles für euch zusammen. Eine Menschenrechtsverletzung liegt dann vor, wenn Menschen aufgrund ihrer Rasse, Hautfarbe, ihres Geschlechts, ihrer Sprache, Religion, politischer oder sonstiger Anschauung, nationaler oder sozialer Herkunft, Vermögen, Geburt oder einem sonstigen Stand verfolgt, diskriminiert oder sogar gefoltert werden. Menschen, deren Menschenrechte verletzt werden und die aus diesem Grund das Land verlassen, das sind Flüchtlinge. Diese Definition steht in der Genfer Flüchtlingskonvention. 2016 wurde der EU-Türkei-Deal beschlossen, nachdem Flüchtlinge, die auf griechischen Inseln landen und in der EU kein Asyl bekommen, wieder zurück in die Türkei geführt werden können. Dieses Abkommen hatte nicht nur einen nachhaltigen Einfluss auf die Migrationspolitik, sondern ist auch stark umstritten. Wenn wir über die ganze Migrationsthematik sprechen, dann fällt sehr, sehr häufig der Name der Türkei. Ja, und auch Massima ist zunächst in die Türkei geflüchtet, jedoch dort nur etwa 10 Tage geblieben. Dann ist sie weitergezogen. so eine Reise zu planen, das ist sehr schwierig. Und so war auch Massimas Reise sehr chaotisch.
Actually, my information about this trip, it was really little. It was I didn't know that much.
Um ehrlich zu sein, hatte ich nicht so viele Informationen über die Flucht und wusste nicht so viel. Manchmal, wenn ich zurückschaue, dann denke ich mir, im Ernst? Du hast nichts vorher nachgeschaut? Ich glaube, ich hatte nicht die Zeit dafür und war dauerhaft im Stress ausgesetzt. Damals wusste ich nur, dass ich weggehen muss, irgendwohin. Ich wollte einfach nur an einen Ort, an dem ich mich sicher fühlen könnte und nicht die ganze Zeit Angst haben müsste. Ich hatte gehört, dass es sehr einfach sei, zunächst in die Türkei zu gehen. Denn vom Iran in die Türkei konnte ich einfach mit meinem Reisepass fliegen und brauchte kein Visum. Von Afghanistan und Pakistan wusste ich, dass es nicht sicher sein wird für mich. Und ich dachte, in der Türkei könne ich vielleicht mehr iranische Menschen finden. Ich glaube, deshalb habe ich mich dazu entschieden, mit dem Flugticket in die Türkei zu gehen. Dort habe ich gemerkt, dass es auch schwierig ist. Und dass ich nicht in der Türkei bleiben kann, weil es auch nicht sicher war. Im Flughafen und dann auch in der Stadt wusste ich wirklich nicht, was ich hätte tun sollen. Und ich habe mich auch draußen nicht sicher gefühlt, denn es waren sehr viele Menschen und sie sind ständig zu mir gekommen und haben mir viele Fragen gestellt. Ich glaube, die Türkei ist mehr der Ort zum Starten und für mich jedenfalls nicht das Land, in dem ich bleiben und mich sicher fühlen konnte.
For me, it was not the country that I could stay and feel safe.
Nicht als Ende, sondern als Beginn der Fluchtreise. So hat Massima die Türkei wahrgenommen. Und nicht nur sie, viele Schutzsuchende sehen die Türkei als Transitland, als geografische Brücke zwischen dem politisch instabilen Osten und dem wohlhabenderen Westen. So ist es gekommen, dass die Türkei das Land ist, das am meisten Flüchtlinge weltweit aufgenommen hat. Die Türkei hat etwa 85 Millionen Einwohner, Stand 2020. Und im Dezember des gleichen Jahres lebten dort 4,1 Millionen Flüchtlinge und Asylsuchende, also eine ganze Menge. Von diesen etwa 4 Millionen sind über 3,6 Millionen syrische Flüchtlinge. Die anderen kommen hauptsächlich aus Afghanistan, dem Irak und dem Iran. Über 98% dieser Schutzsuchenden leben allerdings nicht etwa in Flüchtlingslagern, denn das sind nur 1,7%, sondern in Städten und ländlichen Gebieten, zusammen mit der türkischen Bevölkerung. Aber nicht nur das kann zu Problemen führen. Menschenrechtsorganisationen und auch die eigene türkische Migrationsforschung finden auch ein anderes Thema sehr besorgniserregend. Die Bundeszentrale für politische Bildung sagt dazu:
Darüber hinaus ist der Zugang zur Gesundheitsfürsorge trotz der Gesetze zu Patientenrecht und medizinischer Notversorgung, die für Staatsbürger und Nichtstaatsbürger gleichermaßen gelten, noch immer eines der schwerwiegendsten Probleme, mit denen Migranten, Asylsuchende, Flüchtlinge und insbesondere abgelehnte Asylbewerber konfrontiert sind, die irregulär im Land verbleiben. Im Notfall sind Letztere von der Hilfe einer Nichtregierungsorganisation oder der Kulanz eines Arztes abhängig, der über den illegalen Status hinwegsieht. Nur wenige Krankenhäuser bieten eine Behandlung ohne das Vorweisen eines gültigen Ausweises an.
Der Migrationsforscher Frank Duell sagt dazu in einem Interview vom ZDF, dass auf dem Papier alles gut sei. Was ihm aber problematisch vorkäme, sei zum einen der Aufenthaltsstatus. Denn Neuregistrierungen könnten jederzeit ausgesetzt oder sogar ganz aufgehoben werden. Ja, für viele Menschen bedeutete das eine große Unsicherheit, sagt er. Und zum anderen, was er auch als ein Problem bezeichnen würde, das sei der Arbeitsmarkt. Denn die Türkei gewähre den Syrern oder Irakern keinen richtigen Flüchtlingsstatus, sondern nur einen sogenannten vorübergehenden Schutz. Arbeiten dürften sie mit diesem Schutz nicht. Allerdings dulden die Behörden in der Regel, wenn Flüchtlinge etwa auf dem Bau oder in der Gastronomie schwarz arbeiteten. Das dann allerdings weit unterhalb von türkischen Löhnen. Die meisten Flüchtlingskinder gingen aus diesem Grund auch nicht zur Schule. Zum einen fehle das Geld und zum anderen habe das türkische Schulsystem dafür einfach keine Kapazität, sagt er. Was ich besonders eindrücklich fand, das war das, was er über die allgemeinen Lebensbedingungen oder vielleicht muss man es sogar Hausen nennen, sagte.
Das sind teilweise slum-ähnliche Bedingungen. Oft wohnen drei Familien in einer kleinen Wohnung. Die liegen dann in sogenannten Abrissvierteln, in denen die Türken nicht mehr leben wollen. In vielen Wohnungen gibt es keine Fenster, kein fließendes Wasser, dafür aber Schimmel an den Wänden. Trotzdem ist das für die Flüchtlinge besser als das, was sie vorher hatten, als sie noch in Parks oder unter Brücken übernachten mussten. Insgesamt ist alles langsam dabei, sich für die Menschen zu verbessern. Inzwischen geht es nicht mehr um weitere Nothilfemaßnahmen. Stattdessen geht es um langfristige Lösungen. Wie bei uns ist das Hauptthema Integration. Dabei braucht die Türkei die Unterstützung Europas. Erstens in puncto Know-how, also Ratschläge zum Thema Behörden, Sprach- und Integrationskurse. Und zweitens braucht es finanzielle Unterstützung.
Allerdings wächst die Spannung zwischen den Einheimischen und den Flüchtlingen, die sich in der Türkei aufhalten. Immer wieder kommt es zu Ausschreitungen, in denen die Flüchtenden den Hass und die Wut der türkischen Bevölkerung zu spüren bekommen. Familien erzählen, dass sie ihre Kinder lieber nicht mehr zum Spielen auf die Straße lassen, da sie sonst einer zu großen Gefahr ausgesetzt seien. Ayvalık ist eine kleine Stadt an der türkischen Küste zur Ägäis. Die Menschen, die dort leben, bekommen jeden Tag live mit, wie die Geflüchteten ihren Weg suchen. Die SZ berichtet dazu.
Dieses Leid aus nächster Nähe mitbekommen zu müssen, sei für die Menschen in Ayvalık sehr schwer, sagt Sahin. Er erzählt von Särgen, in denen gleich mehrere tote Kinder zugleich beerdigt werden, und von Flüchtlingen, die den Tod ihrer Angehörigen nicht akzeptieren könnten. Sie warteten oft tagelang am Strand darauf, dass ihre Liebsten vielleicht doch noch lebendig aus den Fluten kommen. Die Einwohner Ayvalık's schwanken zwischen Mitgefühl für die Betroffenen und Unmut über die Krise. Die Menschen tun mir leid, sagt Burhan, ein Schuhverkäufer im Stadtzentrum. Ihre Kinder sterben, sie haben Hunger und Durst. Er erzählt, dass die Bewohner den Flüchtlingen im Rahmen ihrer Möglichkeiten mit Kleider- und Essensspenden helfen. Gleichzeitig ärgert er sich über Amerika und Europa, die die Heimatländer der Flüchtlinge destabilisiert hätten. Und jetzt bieten sie der Türkei Geld an, damit die Leute hier bleiben. Warum sollten sie das? Man muss für Ruhe und Frieden in ihrer Heimat sorgen, damit sie dort bleiben können. Wir haben dieses Problem nicht losgetreten und wir werden es auch nicht lösen können, sagt der Bürgermeister von Ayvalık. Er nimmt die EU in die Pflicht. Die Flüchtlinge zum Bleiben in der Türkei bewegen zu wollen, sei zwecklos. Sie wollen alle unbedingt nach Europa, also müsse man dafür sorgen, dass dies möglichst sicher geschehe, durch seetaugliche Schiffe oder per Flugzeug.
Die Anwohner der Stadt haben Angst, in diesen Tagen an die Küste zu gehen und warnen davor, denn die Schleuserbanden sind bewaffnet und haben das dortige Gebiet unter sich aufgeteilt. Sie kontrollieren damit fast die ganze Region und verbreiten sehr viel Angst und Schrecken. Aber nicht nur für die Anwohner ist es schwierig, mit den Schleppern umzugehen, sondern auch für die Geflüchteten, wie Massama sagt. Sie würden größtenteils aus Eigeninteresse handeln und schauen, dass ihr Geschäft möglichst gut ablaufe, ohne dass etwas Negatives auf sie zurückfalle. Dabei sei die Sicherheit der Geflüchteten ganz weit unten auf der Prioritätenliste. Die Geflüchteten sind der Situation komplett ausgeliefert. Sie werden leichtgläubig und vertrauen schnell auf irgendwelche Gerüchte in sozialen Medien. Aber sie haben auch gar keine andere Chance. Natürlich, wenn irgendwo steht, dass die Grenze offen ist, versuchen sie mit aller Kraft hinüberzukommen, denn das ist es ja, was sie möchten, die Grenze überqueren. Dabei hilft es natürlich auch nicht, dass auf diesen Fluchtrouten oft ein darwinsches Prinzip herrscht, also der Stärkere setzt sich durch. Das führt natürlich nicht dazu, dass die Schwächeren, die eigentlich die Schutzbedürftigen sind, den Schutz auch wahrnehmen können. Und dann kommt da noch die Angst dazu. Denn nicht nur die Einheimischen haben Angst vor den Schlepperbanden, auch die Geflüchteten fühlen sich in ihrer Gegenwart vielleicht nicht immer gerade am wohlsten. Auch Massama hat während des Interviews sich dazu entschlossen, den Ort, in dem sie ihren Schlepper gefunden hat, nicht zu nennen. Es sei zu gefährlich, hat sie gesagt. Denn richtig vertrauen könne man diesen Personen nie, meinte sie. Auch als es darum ging, einen Schlepper für ihre Überfahrt auszuwählen, hat sie gesagt, sei es sehr schwierig gewesen. Seien einfach immer sehr viele Schlepper zu ihr gekommen und haben ihr ein Angebot gemacht. Doch hundertprozentig sicher, dass es der Richtige ist, das könne man sich nie sein. Es sei wie eine Münze werfen, hat sie gesagt. Entweder man hat Glück oder man hat Pech. Noch dazu muss man bedenken, dass diese Überfahrt nicht ganz günstig ist. Etwa 800 Euro würde man für eine Überfahrt bezahlen, geht aus einer Arte-Dokumentation hervor. Das ist zum Teil das Vierfache eines Monatslohns. In Afghanistan war das Durchschnittseinkommen pro Monat 2019 200 Euro. Im Iran 400. Aber trotzdem eine ganze Menge. Viele Menschen erzählen, dass sie alles verkauft haben, nur um sich diese Überfahrt leisten zu können. Ja, und dann werden einem auch noch falsche Hoffnungen gemacht. Die Schlepper, die wollen natürlich ein gutes Geschäft machen und tischen den Geflüchteten oftmals Lügen auf. Auch Massama ihr ist das Gleiche passiert.
Even about the island, I didn't know that it's the island that I should save for a long time. I didn't know.
Sogar über die Insel wusste ich nicht, dass ich dort eine ganze Weile bleiben würde. Ich wusste es nicht, denn die Schlepper haben immer so gesagt, du kommst dahin, holst deine Papiere ab und dann kannst du einfach weitergehen. Und ich habe mir gedacht, okay, viele Menschen fahren auf die Inseln, dann werde ich ihnen folgen und auch gehen. Aber als ich auf Lesbos ankam, war es total anders.
Aber trotz allem, sie sagt, man hat keine Wahl.
Du musst ihnen vertrauen.
I was in Istanbul and from Istanbul to the border that is close to Ireland. I think it's like 7 or 8 hours.
Ich war in Istanbul und von Istanbul zu der Küstenregion, die Lesbos am nächsten gelegen ist, sind es etwa 7 oder 8 Stunden in einem Van. Und der Van war, glaube ich, für maximal 9 Personen. Doch wir waren ungefähr 20 mit sehr, sehr vielen Sachen. Wir sind dann etwa um Mitternacht an der Grenze angekommen und dann sind wir, glaube ich, etwa 2 Stunden durch den Wald gelaufen, um an den Strand zu kommen. Es war sehr gruselig, denn es war sehr dunkel und du konntest nichts sehen. Ich habe sogar nach den Händen der anderen gegriffen, um sie nicht zu verlieren. Wir durften nicht reden und sie, die Schlepper, haben sogar den Kindern eine Art Sirup verabreicht, mit dem sie einschlafen und so nicht weinen. Wenn du am Strand ankommst, dann ist es nicht so, dass bereits alles vorbereitet ist. Nein. Meistens müssen die Männer dann noch das Boot aufpumpen und so weiter. Und dann, so gegen 4 oder 5 Uhr am Morgen, sind wir mit dem Boot aufgebrochen. Die ganze Zeit sagen sie, dass du leise sein sollst. Und es gab eine Menge Mücken. Und ja. Dann haben wir uns alle ins Boot gesetzt und sie haben gesagt, da, seht ihr das Stückchen Land da hinten? Wir haben ja gesagt. Und dann meinten sie, wir sollen dahin fahren, dann rechts und dann seien wir auf Lesbos. Und keiner ist mit uns mitgekommen, um das Boot zu fahren. Also hat sich ein Mann dazu bereit erklärt, der Fahrer zu sein. Sie haben gesagt, es ist nur eine Stunde. Und dann sind wir losgefahren. Es waren sehr viele Menschen, sehr viele Kinder und zu viel Stress. Und, oh mein Gott. Ja, und wirklich. Während der gesamten Überfahrt fühlst du dich nicht sicher. Es waren etwa 40, 45 Menschen mit Kindern in einem kleinen Boot. Und die ganze Zeit über habe ich gedacht, okay, vielleicht ist das mein letzter Atemzug, vielleicht ist das mein letzter Atemzug. Insgesamt waren wir 4, 5 Stunden auf dem Wasser und die letzte Stunde, ja, es war die letzte Stunde, war der Antrieb des Boots nur noch sehr gering. Wir konnten den Strand schon sehen, aber wir wussten nicht, ob es die Türkei oder Griechenland war, denn sie liegen sehr nah beieinander. Wir konnten unser Handy nicht benutzen, denn der Schlepper hat gesagt, dass die Polizei uns finden könne, schalteten wir das Handy ein. Wir waren generell sehr besorgt wegen der Polizei, denn sie kontrollieren eigentlich immer. Und dann, ja, konnten wir niemanden anrufen, nicht nachschauen und ja, wir hatten Angst, dass wir im Wasser untergehen würden. Deswegen sind wir dann doch einfach an Land gegangen und haben uns gedacht, wenn es die Türkei ist, dann ist es halt die Türkei. Was sollen wir machen? Als wir ankamen, waren rundherum nur Berge. Wir sind einfach dem Weg gefolgt. Und nach 3 Stunden kamen wir zu einer Kirche, bei der wir den typischen Sand gesehen haben, den die Griechen verstreuen. Und dann waren wir glücklich, weil wir wussten, okay, es ist Griechenland. Und dann, nach weiteren 2 Stunden, haben wir jemanden getroffen, der sich gesonnt hat. Und der hat dann die Polizei gerufen. Die kam und hat uns abgeholt. Eine halbe Stunde später waren wir in einem Sammelplatz mit noch anderen Menschen. Und dort haben sie dann schnell unsere Namen und allgemeinen Informationen aufgeschrieben. In einem Bus wurden wir in ein erstes Camp gefahren. Doch das war noch nicht Moria. Es war nur ein kleines Camp mit einigen wenigen Zelten. Sie haben uns gesagt, dass wir nur für 1, 2 Tage hier sein und dann nach Moria gebracht werden.
Wow, das war jetzt vielleicht ganz schön viel. Das, was Massima zum Teil erzählt hat, hat mich schon ganz schön getroffen. Wie das genau war auf dem Boot, wie die Schlepper mit ihnen umgegangen sind. Und was mich besonders überrascht hat, war, dass sie den Kindern eine Art Sirup gegeben haben. Ja, Massima hat mir dann sogar noch erzählt, weil ich habe sie nochmal genauer deswegen gefragt, dass die Kinder sogar Spätfolgen davon tragen können. Jetzt in dem Zentrum, in dem sie untergebracht ist, gibt es sogar eine Mutter mit ihrem Kind, von dem sie erzählt, dass es psychische Probleme habe. Und die Mutter des Jungen sage, dass es aufgrund des Sirups sei, denn er habe eine ganze Menge davon bekommen. Aber genaueres, also was genau für psychische Probleme er habe, das konnte sie mir leider nicht sagen. Aber ich fand es auf jeden Fall sehr beeindruckend. Massima hat ja erzählt, dass sie während der Überfahrt immer ganz genau darauf achten mussten, dass sie ihr Handy nicht einschalten, weil sonst hätte die Polizei oder die Küstenwache sie orten können. Ja, vielleicht habt ihr schon mal von den Pushbacks gehört. Von Frontex, vielleicht ist euch das ein Begriff. Denn die EU-Grenzschutzagentur war gerade 2020, 2021 zu Beginn in sehr starker Kritik an Pushbacks beteiligt gewesen zu sein. Aber was ist eigentlich genau ein Pushback? Immer wieder berichten Flüchtlinge und Migrantinnen, dass sie an den Grenzen der EU-Staaten gewaltsam zurückgetrieben werden und keine Möglichkeit bekommen, einen Asylantrag zu stellen. Genau das wird als Pushback bezeichnet und ist in der EU illegal. Ein Refoulement hingegen, das ist die Rückführung von Personen in Staaten, in denen ihnen Folter oder eine andere schwere Menschenrechtsverletzung droht. Dies widerspricht dem völkerrechtlichen Grundsatz der Nichtzurückweisung von Schutzbedürftigen. Mit Frontex hat das Folgendes zu tun. Eigentlich sollten die Einsätze, bei denen Frontex beteiligt ist, etwa so ablaufen. Wenn die Einsatzkräfte von Frontex ein Boot in der See finden, dann benachrichtigen sie eigentlich die griechische Küstenwache, die dafür zuständig ist, Personen zu bergen, die in griechischen Gewässern in Seenot geraten. Wenn es ein Flüchtlingsboot ist, dann müssen diese Menschen die Möglichkeit bekommen, an Land Asyl zu beantragen. Vorgeworfen wird Frontex jetzt, an illegalen Pushbacks beteiligt gewesen zu sein. Laut wurden diese Vorwürfe durch Investigativrecherchen des ARD-Magazins Report Mainz, des Spiegels, den Lighthouse Reports und noch vielen weiteren Medien. So schrieb beispielsweise der Spiegel am 24.03.2021:
Anlass für die Untersuchung sind Recherchen des Spiegel. Gemeinsam mit weiteren Medienpartnern konnten die Rechercheure nachweisen, dass die griechische Küstenwache in der Ägäis systematisch Flüchtlingsboote stoppt, die Motoren kaputt macht und die hilflosen Migrantinnen und Migranten in türkischen Gewässern aussetzt. Manchmal auf manövrierunfähigen Booten, manchmal auf aufblasbaren Rettungsflößen. Frontex war den Recherchen zufolge bei mindestens 7 dieser sogenannten Pushbacks in der Nähe. Zum Teil stoppten die europäischen Grenzschützer die Flüchtlingsboote gar selbst und übergaben sie dann der griechischen Küstenwache. Frontex-Chef Fabrice Leggeri kann die Vorwürfe bisher nicht ausräumen.
Im Juli 2021 legte eine Arbeitsgruppe des EU-Parlaments ihren Abschlussbericht vor. Sie hatten 4 Monate lang intensive Untersuchungen bei Frontex durchgeführt und keine Beweise für die Vorwürfe gefunden, laut denen Frontex eben an den Pushbacks beteiligt gewesen sein soll. Jedoch kritisierten die Abgeordneten die EU-Grenzschutzagentur stark. Das steht in der Bundeszentrale für politische Bildung. Haben es die Schutzsuchenden dann einmal bis nach Lesbos geschafft, dann möchte eigentlich die Mehrheit von ihnen gar nicht dort bleiben in Griechenland, sondern lieber weiter Richtung Norden ziehen und in einem anderen EU-Mitgliedstaat Asyl beantragen. Das war auch bis 2015 noch ganz ohne Probleme möglich über die sogenannte Westbalkanroute. Die Reise dauerte dann nur wenige Tage und man war bereits in Deutschland. Jedoch schärfere Grenzkontrollen innerhalb des Schengen-Raums, die Errichtung von Grenzzäunen und auch die Schließung der griechisch-mazedonischen Grenze im März 2016 haben Zehntausende Schutzsuchende dazu gezwungen, in Griechenland zu bleiben. Ja, und das führt zu dieser prekären Situation, die wir besonders von den Ägäisinseln kennen. Wenn wir uns die Einwanderungszahlen von ganz Griechenland einmal anschauen, dann sehen wir, dass ab etwa 2011 vermehrt Menschen nach Griechenland gekommen sind. Und das liegt am Beginn des Konflikts in Syrien. Seitdem kommen immer mehr Menschen nach Griechenland und möchten in Europa Asyl beantragen. So waren es beispielsweise 2019 etwa 75.000 Menschen, die in Griechenland ankommen. Zum Vergleich für euch, das ist etwa die Größe von St. Gallen. Ja, und die meisten von diesen Menschen kommen über den Seeweg nach Griechenland und landen so auf den Ägäisinseln Lesbos, Kamos, Chios, Leros und Kos. Fast 50% von ihnen jedoch auf der Insel Lesbos. Ja, wie schon gesagt, einfach weil es die kürzeste Distanz zur Türkei ist. Hauptsächlich sind das dann Familien mit Kindern aus Afghanistan oder Syrien, die ihren Kindern oder auch sich selbst ein besseres Leben ermöglichen möchten. Und sie sehen da besonders die Hoffnung im Norden, in einem der europäischen Staaten. Wenn sie dann aber in Griechenland angekommen sind, dann werden die Menschen leider oft enttäuscht von den dortigen Situationen. Ja, so hat auch Massima das beobachtet.
Es war ein bisschen lustig oder interessant, denn als ich in Griechenland ankam, dachte ich, hier sei Europa. Und ich hatte auch so das Gefühl, es sei ein gutes Land, in dem ich mich sicher fühlen könnte. Es ist schließlich Europa. Doch nicht auf dieser Insel Lesbos, überhaupt nicht. Die Volunteers aus anderen Ländern haben immer zu uns gesagt, bitte denkt nicht, dass die anderen europäischen Länder wie diese Insel seien. Sie sind es nicht. Sie sind sicherer. Und als ich in die Schweiz kam, habe ich gesehen, ja, sie haben recht.
Ja, dass die Volunteers auf Lesbos so etwas sagen müssen, das liegt vor allem daran, dass das griechische Asylsystem stark überbelastet ist. Sie können die vielen Menschen einfach nicht mehr tragen und derzeit gibt es fast 90.000 noch nicht bearbeitete Fälle. Ein einzelnes Asylverfahren läuft oft über mehrere Monate, vielleicht sogar Jahre. Und zusätzlich kommen noch viele Beschwerden rein über Asylentscheide, mit denen die Menschen nicht zufrieden sind. Die Situation gipfelt in den katastrophalen Zuständen in den Flüchtlingslagern. Wie es aber in so einem Lager genau aussieht und wie das Leben so ist, das wollen wir uns dann in der nächsten Folge anschauen. Jetzt wollen wir aber zunächst noch klären, warum es überhaupt zu solchen Zuständen kommen kann. Und ja, nicht ganz unschuldig daran ist das Dublin-Abkommen. Was das genau ist, das ist unser letzter Punkt auf der theoretischen Liste für heute. Die Dublin-III-Verordnung regelt in der Europäischen Union, welches Land für die Bearbeitung eines Asylantrags zuständig ist. Dadurch soll vermieden werden, dass zwei Länder gleichzeitig an einem Asylantrag arbeiten, zum Beispiel. Nicht nur die Mitgliedstaaten der Europäischen Union haben diesen Vertrag unterschrieben, sondern auch die des Schengen-Raums, also die Schweiz, Norwegen, Liechtenstein und Island. Welches Land jetzt für die Bearbeitung des Asylantrags zuständig ist? Ja, eigentlich das Land, in dem die Person zuerst europäischen Boden betreten hat. Das betrifft dann natürlich weniger die Länder, die eher im Inneren des Kontinents liegen, sondern eher diejenigen, die an den Außengrenzen sind, wie zum Beispiel Griechenland oder auch Italien. Diese fordern schon lange mehr Solidarität, denn sie sind mit den vielen Anträgen sehr, sehr überfordert. Allerdings wollen sich eher die konservativen Kräfte in der EU, also die Visegrad-Staaten, wie zum Beispiel Ungarn, Polen, Tschechien oder auch die Slowakei, eher aus dieser ganzen Misere raushalten und die Aufgabe lieber den Außengrenzstaaten überlassen. Mittlerweile hat sich ihnen auch Österreich angeschlossen und diese ganze Situation wird oft als gordischer Knoten bezeichnet. Ja, und dass der nicht leicht zu lösen ist, das kann man sich, glaube ich, recht gut vorstellen. Das war die erste von den drei knappen Stunden, in denen wir aus dem Iran in die Schweiz reisen wollen. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ihr konntet ein bisschen was aus der Folge mitnehmen, sowohl theoretischen Hintergrund, als auch ein paar Details, die Massima erwähnt oder von denen sie erzählt hat, von ihrer Überfahrt, von dem Leben in der Türkei, bei denen ihr euch vielleicht in einer ganz neuen Perspektive wiedergefunden habt. Denn so habt ihr euch das vielleicht vorher noch nicht überlegt. Ich fand es sehr, sehr spannend zu sehen, wie die einzelnen Verträge aufeinander aufgebaut sind und wie doch noch nicht so ganz Einigkeit über so fundamentale Sachen herrscht. Mich hat besonders mitgenommen das, was Massima über ihre Überfahrt erzählt hat. Das mit dem Sirup schockt mich immer noch ein bisschen, muss ich ehrlich sagen. Aber ich hoffe, der Funken ist ein bisschen zu euch übergesprungen und ihr findet das Thema auch so interessant wie ich. Vielleicht denkt ihr euch jetzt, irgendwie möchte ich was zur Verbesserung der Situation beitragen oder ich möchte mich noch ein bisschen tiefer in einige Themen einarbeiten. Dazu habe ich euch eine Liste in die Shownotes gepackt mit ganz vielen Links und Adressen, an die ihr euch wenden könnt, wenn ihr euch engagieren wollt. In der nächsten Folge wollen wir uns dann anschauen, wie es in so einem Lager zugeht. Wir möchten gucken, wie der Alltag ist, wie es ist, als Arzt dort zu arbeiten. Woher bekommt man Essen, wenn man in Moria wohnt? Wie sieht es aus mit diesen Sonderschutzzonen, der Sicherheit generell? Wie muss man sich das vorstellen, von der Gefühlslage her, dort jeden Morgen aufzuwachen? Als Abschluss würde ich euch gerne noch etwas aus dem Buch Flucht erfolgt niemals nach Plan von der Psychoanalytikerin Helge Ulrike Hiems vorlesen. Auszüge davon erschienen in der Berliner Morgenpost. Aber ich bedanke mich hier schon mal ganz, ganz dolle fürs Zuhören. Ich freue mich, dass ihr da seid und hoffe, euch in der nächsten Folge wiederzuhören. Das Gleiche auf Lesbos. Auch hier gibt es einen Friedhof für auf der Flucht gestorbene Migranten. Es ist ein Acker in der Nähe des Dorfes Kato Tritos, der als Friedhof dient, nachdem der örtliche Armenfriedhof überfüllt war. Auf den kleinen Schildern steht meist kein Name, nur das Todesdatum und das ungefähre Alter. Wie überall entlang der Fluchtstrecken liegen diese Friedhöfe irgendwo versteckt. Sie sind wohl am wenigsten auffindbar für die Angehörigen der hier Verendeten, die nichts davon wissen und die wahrscheinlich nie aufhören werden, auf ein Lebenszeichen zu hoffen. Die meisten, also Migranten, erzählen selbst auf Nachfrage wenig über ihre Flucht. Möglicherweise erinnerten sie sich ungern an die Strapazen und Qualen, zu Fuß, auf Lastern, in Bussen oder unsicheren Schiffen. Vielleicht half ihnen das Vergessen, das Ganze hinter sich zu lassen. Hinzu kommt, dass viele Migranten ihren Fluchtweg beinahe als irreal empfanden. Sie wurden virtuell geleitet, das heißt, ihre Smartphones diktierten ihnen den Weg von einem Ort zum anderen, von einer Informationsquelle zur anderen, von einem Grenzposten zum anderen. Wenn das Gerät ausfiel, fühlten sie sich vollkommen desorientiert. So beklagte beispielsweise ein Syrer den Verlust seines Handys. Er wisse nicht mehr, wo er sich mit seiner Familie befinde und wohin er gehe. Das Smartphone war für viele Flüchtende der Kompass, Anker und Lotse zugleich. Die vielen Babys, die auf der Flucht gezeugt und geboren wurden, erschienen mir immer wie ein Wunder. In Moria waren sie überall. Eine Kinderärztin fragte mich einmal besorgt, welche Kinder wohl bessere Lebenschancen hätten. Diejenigen, die vor ihrer Flucht schon ein Stück Kindheit erlebt hatten, mit eigenen vier Wänden, Verwandten und Schulunterricht. Kinder also, die ein Bewusstsein von einer gewissen Normalität hatten. Oder diejenigen, die als Kleinkinder schon auf der Flucht waren oder gar auf dem Fluchtweg selbst oder in einem Lager geboren waren. Kinder also, die nichts anderes kannten. Ich habe lange gebrütet, aber es gibt Fragen, auf die ich einfach keine Antwort finde.